SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Über 70 Bücher hat Rüdiger Bertram bis heute geschrieben. Kinder und Jugendliche mit Geschichten zu fesseln, das ist die große Leidenschaft des Autors. Coolman und ich, Frieda Kratzbürste, die Glitzerbande oder die Streuner. Das sind einige seiner Heldinnen und Helden. Sein Roman Der Pfad wurde sogar verfilmt und ist gerade mit Julius Weckauf in der Hauptrolle in den Kinos zu sehen. Rüdiger Bertram, schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Der Pfad erzählt die Geschichte von Rolf, ein Junge aus Berlin, der kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis über die Pyrenäen flieht. Sie haben nicht nur die Vorlage, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Wie ist es für Sie, diese Geschichte nun auf der großen Leinwand zu sehen?
Ich glaube, das ist für alle Autoren und Autoren natürlich auch das Größte, was man sich vorstellen kann, dass die Figuren, die man sich ausgedacht hat, plötzlich über diese riesige Leinwand laufen. Und sogar die Sätze sagen, die man ebenfalls aufgeschrieben hat. Und im Vergleich, ich kenne eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die überhaupt nicht glücklich mit der Verfilmung ihrer Bücher sind und lieber gar nicht darüber reden, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich mit dem, was man im Kino sehen kann.
Und Julius Weckauf, der ein oder die andere kennt ihn vielleicht aus Der Junge muss an die frische Luft, brilliert auch hier.
Absolut. Der trägt den Film und ist natürlich der Sympathieträger und die Rolle macht er super, weil er einen Jungen spielt, der auch aus der Stadt kommt, ein bisschen linkisch durch die Natur, durch diese ungewohnte Umgebung tapert und das macht er wirklich großartig.
Das Thema Flucht und Vertreibung hat spätestens mit dem Krieg in der Ukraine jetzt eine erschreckende Aktualität bekommen. Und im Abspann des Films ist auch die Zahl eingeblendet, über 80 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht und mehr als ein Drittel sind Kinder. Wie wichtig war Ihnen dieser aktuelle Bezug?
Als ich das Buch geschrieben hatte, da waren wir auch noch vor der Flüchtlingsdiskussion, die uns 2015 dann erreicht hat. Ja, eigentlich auch für niemanden überraschend. Wenn man ein bisschen gelesen hat, wusste ja, dass eine Menge Leute zu uns kommen werden, die vor Krieg fliehen. Als ich das geschrieben habe, war mir das schon wichtig, dass ich nicht nur einen Roman schreibe, der in der Vergangenheit spielt, um eine Zeit, die mit uns nichts mehr zu tun hat, sondern absolut auch eine aktuelle Komponente daran hat. Auf die jetzige könnte ich gut und gerne verzichten.
Der Kinderbuchautor Rüdiger Bertram ist heute mein Gast. Eine seiner Geschichten ist gerade im Kino zu sehen, Der Pfad, über einen Jungen, der im Zweiten Weltkrieg über die Pyrenäen flieht. Zunächst mit seinem Vater, später mit dem spanischen Mädchen Nuria. Diesen Pfad, Herr Bertram, die Fluchtroute über die Pyrenäen von Frankreich nach Spanien, diesen Pfad gab es wirklich. Er wird heute Chemin Walter Benjamin genannt, beziehungsweise Camino Walter Benjamin, weil der deutsch-jüdische Philosoph der Erste war, der über diesen Weg in die Freiheit wollte. Wie sind Sie auf diesen Pfad aufmerksam geworden?
Es gibt ein Buch von Lisa Fitko, Mein Weg über die Pyrenäen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie mich das Buch erreicht hat. Ich habe es gelesen. Und Lisa Fitko war quasi die Schleuserin. Sie hat ganz viele deutsche, österreichische Flüchtlinge über die Pyrenäen nach Spanien gebracht. Das Problem war, sie hatten alle oder bekamen keine Ausreisegenehmigung der Franzosen, weil die Franzosen Listen aus Berlin bekommen haben, wer auf keinen Fall Europa verlassen darf. Und deswegen waren die Wege über die Grenzen versperrt und man musste halt eben solche Pfade über die Pyrenäen suchen. Und Lisa Fitko hat sehr, sehr viele Menschen, eben auch Walter Benjamin, über die Pyrenäen nach Spanien gebracht. Und ich las das Buch und da gab es einen Satz, der hieß, wenn Kinder dabei waren, war es fast ein Spaziergang. Und da fiel mir auf, dass es ganz, ganz wenig Literatur gibt. Man liest immer ganz viel über die Flüchtlinge, die Berühmten und die weniger Berühmten damals. Aber was kaum im Bewusstsein ist, dass sie als Familien unterwegs waren, dass sie ihre Kinder dabei hatten. Über die gibt es kaum was. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, ist eine der wenigen Ausnahmen. Und ich wollte darüber schreiben, wie dieser Fluchtweg aus der Sicht eines 12-jährigen Jungen ausgesehen haben könnte.
Walter Benjamin hat sich auf spanischer Seite dann das Leben genommen, weil ihm die Papiere gefehlt haben. Er sollte zurück nach Frankreich geschickt werden. Wie viele Menschen haben es nach ihm geschafft auf dieser Route?
Das lässt sich leider nicht so genau sagen. Es sind mehrere Hunderte, die auf diesem Weg gegangen sind. Es gab ja auch noch mehrere Routen über die Pyrenäen. Der, von dem ich erzähle, der ist relativ nah am Mittelmeer. Man muss nur einen großen Umweg laufen, weil der direkte Weg am Meer schon sehr schnell dann von Zöllnern und Patrouillen kontrolliert worden ist. Heinrich Mann, Franz Werfel, seine Frau Alma Mahler-Werfel sind noch direkt in 20 Minuten über den Berg gegangen und waren in Spanien. Später musste man eine Route wählen, die etwa 6 Stunden gedauert hat.
15 Kilometer sind es, glaube ich, dieser Camino.
Aber es geht rauf, es geht steil rauf. Also man bewegt sich wirklich in hohen Höhen dort.
Sie sind den Weg selbst gelaufen?
Ja, das war mir für das Schreiben wichtig. Ich bin erst nach Marseille gefahren, wo die Flüchtlinge saßen. Das kann man sehr schön bei Anna Segers Buch Transit nachlesen. Sie sitzen alle da, kommen nicht raus, Gerüchte schwirren zwischen den Cafés hin und her. Ich habe mir dort die Orte angeguckt, wo die deutschen, österreichischen Flüchtlinge gelebt haben. Bin dann mit dem Zug an die Grenze gefahren und dann auf den Weg gelaufen, ja.
Es geht in Ihrer Geschichte natürlich um die sich entwickelnde Freundschaft zwischen den beiden Kindern, aber es geht auch um Schuld, um die Frage, was gut ist, was böse ist. Wie wichtig ist Ihnen, dass solche doch eher philosophische Fragen auch in Ihren Geschichten, in Ihren Kindergeschichten auftauchen?
Das ist mir sehr wichtig, aber, und ich glaube, da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen, man darf es natürlich nicht den Kindern direkt vor den Kopf hauen, weil ich glaube, das Erste, was Literatur machen muss, ist begeistern und dafür sorgen, dass man das Buch unbedingt zu Ende lesen möchte, weil es so spannend ist. Und erst auf der zweiten Ebene, so mache ich das zumindest, versuche ich dann solche Fragen zu behandeln.
Mhm. Und ist das eine Frage, die Kinder umtreibt? Die Frage nach Schuld oder Gut und Böse?
Auf jeden Fall. Also ich mache relativ viele Lesungen aus dem Buch, jetzt durch den Film nochmal ein paar mehr. Es gibt halt eine Stelle, wo der junge Rolf sich den Vorgaben des Vaters widersetzt. Und genau dieses Widersetzen führt am Ende dazu, dass der Vater verhaftet wird. Und die große Frage ist halt, hat der Junge Schuld daran, dass sein Vater verhaftet wird, auch nie wieder auftauchen wird? Und wie geht ein 12-Jähriger damit um? Oder kann man da überhaupt von Schuld reden? Oder? Und da kommen ganz spannende Diskussionen mit den Schülern immer. Und ganz am Ende gibt es immer einen oder eine, die die Hand hebt und sagt, nee, der Junge ist nicht schuld. Schuld sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass er und sein Vater ihr Land verlassen mussten, obwohl sie überhaupt nichts getan haben. Sie waren nur anderer Meinung als die Machthaber.
Sie haben das Drehbuch zum Film selbst geschrieben. Wie schwer ist das? Man muss sich ja zwangsläufig von was trennen, weil so ein Buch ja viel komplexer ist als ein Film.
Die Reihenfolge war ein bisschen anders. Ursprünglich komme ich vom Drehbuch, bin dann Kinderbuchautor geworden, also Romanautor, und hatte beim Pfad tatsächlich zuallererst die Bilder für einen Film im Kopf. Mhm. Und die erste Fassung war eine Drehbuchfassung. Aber weil Film so wahnsinnig teuer ist, dauert es halt einfach, bis man aus der Idee mit dem Produzenten gemeinsam den Film dann auch herstellen kann. Und in der Zeit habe ich dann einen Roman geschrieben. Es war zuerst das Drehbuch, dann der Roman und danach haben wir am Drehbuch noch weitergearbeitet.
Also konnten Sie einfach wieder zu Station 1 zurückkehren.
Genau.
Was kann denn ein Film besser vermitteln als ein Buch?
Er ist, glaube ich, noch, und gerade bei dem Film trifft das so, noch emotionaler. Also der Film trifft einen wirklich, weil die Distanz im Kinosaal natürlich noch geringer ist, als wenn ich ein Buch lese, was ich zwischendurch auch mal weglege, weil ich keine Zeit mehr habe, zu müde bin. Das geht im Kino, und deswegen mag ich das Kino auch so sehr, eben nicht. Ich kann auch nicht mal eben kurz ausschalten und was anderes machen und den Film am nächsten Tag weitergucken, sondern ich bin in diesem Saal und muss mich der Geschichte ausliefern. Und da ist es einfach noch viel, viel emotionaler.
Was ich ja faszinierend fand an dem Film, war ja auch die Vielfalt der Sprachen. Mhm. Natürlich spricht Rolf Deutsch, aber auch Englisch. Also er hat schon Englisch gelernt, weil er ja in die USA will. Nuria Spanisch, Katalan. Das macht das nochmal deutlicher, dass so eine Fluchtgeschichte natürlich auch mit Sprache zu tun hat und mit Sprachbarrieren.
Absolut, da bin ich total, wir alle, das ganze Team ist glücklich, dass wir das auch durchbekommen haben. Weil es hätte ja schnell sein können, dass die Geldgeber dann sagen, ja, aber da sitzen ja auch Kinder im Publikum und auch die Älteren, da müsst ihr mit Untertiteln arbeiten, das verschreckt vielleicht. Aber es ist genau wie Sie sagen, es geht darum, auch zu zeigen, wie es damals für die Flüchtlinge war. Die mussten sich auch mit ganz, ganz vielen Sprachen plötzlich auseinandersetzen. Auch wieder aktuelles Beispiel. Ich kriegte heute eine Mail von jemandem, der sich jetzt eine ukrainische Übersetzungs-App runtergeladen hat, um einfach vernünftig kommunizieren zu können. Und das ist natürlich wie viel näher dran, wenn wir, ich glaube, wir haben 5 verschiedene Sprachen im Film, die dann untertitelt werden. Das ist natürlich viel realer. Das geht dann übrigens auch im Kinderbuch nicht. Da kann ich keine Untertitel machen, da muss ich dann darauf zurückgreifen, dass sie alle mehr oder weniger Deutsch sprechen. Mhm.
Der Pfad läuft gerade in Kinos mit dem wunderbaren Julius Weckhoff in der Hauptrolle und den Film kann ich nur empfehlen. Über 70 Kinder- und Jugendbücher hat der Autor Rüdiger Bertram in den vergangenen 18 Jahren geschrieben. Heute Abend ist er mein Gast in SWR 2 Tandem. Das ist eine beeindruckende Menge an Geschichten. Wie hat das angefangen? Also Sie haben ja vorhin schon erwähnt, Sie waren Drehbuchautor ursprünglich für zum Beispiel Sitcoms.
Auch für Sitcoms. Aber ich kann mit voller Stolz sagen, dass alle Sitcoms, an denen ich mitgearbeitet habe, nie komplett ausgestrahlt worden sind. Die wurden alle nach der dritten, vierten Folge abgesetzt. Also ich war kein besonders erfolgreicher Sitcom-Autor. Und habe aber immer geschrieben. Und als mein Sohn etwa 5 Jahre alt war, habe ich für ihn eine Geschichte geschrieben. Habe die ersten 30 Seiten aufgeschrieben und mir die 10 größten Kinderbuchverlage rausgesucht und denen das zugeschickt.
Und warum gab es keine ordentlichen Kinderbücher in Ihren Augen?
Nein, ich wollte selber welche machen. Ich habe tolle, auch wir haben ganz viel vorgelesen unserem Sohn und auch ganz große Schätze entdeckt dabei. Aber es war so eine Geschichte, die in mir schlummerte anscheinend und die ich aufgeschrieben habe und es einfach mal ausprobieren wollte.
Pizza Krawalla.
Nein, das war Thelonious in der Sofawelt. Oh. Die beiden Bücher kamen fast gleichzeitig raus.
Okay, worum ging es darin in der Sofawelt?
Ich war auf dem Spielplatz mit meinem Sohn und da war eine Mutter und die schrie ganz laut, Thelonious, komm von der Rutsche runter. Und ich nehme an, die Frau war ein großer Fan von Thelonious Monk, dem Jazzmusiker aus den USA. Ich glaube aber nicht, dass sie ihrem Sohn einen Gefallen getan hat, ihren Sohn Thelonious zu nennen. Und ich habe ein Buch gemacht über einen Jungen, der in der Schule wegen seines seltenen Namens geärgert wird.
Mhm. Pizza Krawalla ist eine sehr fantastische Geschichte. Ja. Also die kam auch fast gleichzeitig raus.
Genau. Das kam, weil ich einen guten Freund habe, Heribert Schulmeier, mit dem ich ganz, ganz viele Bücher gemeinsam mache. Der ist auch schon viel länger Kinderbuchillustrator. Also er hat schon lange vor mir Zeichnungen gemacht für Kinderbücher, als ich noch gar nicht ans Kinderbuchschreiben dachte. Und der hatte mich gefragt, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Mhm. Und das lief fast parallel, die Pizza Krawalla und Thelonious in der Sofawelt, sodass dann am Anfang fast gleichzeitig 2 Bücher von mir auf den Markt kamen.
Aber doch dann auch sehr unterschiedliche. Also die eine Geschichte von dem Jungen, der gehänselt wird, und die andere Geschichte ist eher so eine spannende Gangster-Geschichte mit, ja, doch Elementen, die eher so aus der ganz großen Fantasiewelt stammen. Liebeslieder singende Wischmops zum Beispiel.
Genau. In früheren Lesungen haben wir die tatsächlich selber gesungen. Das machen wir nicht mehr.
Aus Gründen.
Nein, aus guten Gründen. Aus guten, guten, guten Gründen. Wir wurden auch nicht mehr so oft eingeladen danach. Es ist aber tatsächlich, also die Pizza Krawalla hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir einfach in den großen Fantasietopf reingegriffen haben und hatten völlige Freiheit vom Verlag. Es ist auch aufwendigst illustriert. Es ist ein Comicroman, als es in Deutschland noch gar keine Comicromane gab. Die Geschichte wird in Bildern weitererzählt. Man muss den Bildern folgen, um dem Verlauf zu folgen, um zu verstehen, was da passiert und wie es weitergeht. Und wir hatten die völlige Freiheit und die haben wir restlos ausgenutzt.
Das sind ja viele Ihrer Geschichten Comicromanreihen. Cool Man und Ich ist sehr erfolgreich. Mhm. In 25 Ländern erschienen, habe ich gelesen. Wahnsinn. Und Cool Man ist sowas wie mein Freund Harvey, aber kein Hase, sondern ein Superman, der nur Chaos anrichtet.
Genau, das ist auch ein unsichtbarer Begleiter. Wenn ich nach den Lesungen dann die Kinder frage, dann gehen ganz viele Finger hoch. Auch von Kindern, die unsichtbare Begleiter haben. Und ich finde auch, dass sie auch eine wichtige Funktion haben für die Kinder, weil die oft die Sachen machen, die man sich selber nicht traut, so eine Art Stellvertreterfunktion haben. Und Cool Man ist ein Superheld, behauptet er, hält sich selber für den Besten, den Klügsten und den Schönsten, aber immer wenn er irgendwo auftaucht, bricht das komplette Chaos aus.
Aber das ist ja eigentlich ein Verhalten, das Eltern schrecklich finden, wenn ihre Kinder plötzlich imaginäre Freunde haben oder dem Stofftier die Schuld für alles, was sie so angerichtet haben, geben. Also Sie sagen, das ist durchaus was, was Kinder so tun sollen und auch vielleicht auch müssen.
Ich glaube, da bin ich sogar auf dem Stand der Kinderpsychologie, dass Sie sagen, dass diese unsichtbaren Begleiter wirklich eine wichtige Funktion haben. Sie verschwinden ja auch in der Regel nach einiger Zeit. Bei Kai, der Hauptfigur in Cool Man und Ich, ist es ja auch so, dass die Eltern, als Kai 3 ist, das noch total süß finden, dass er den unsichtbaren Begleiter hat. Mit 6 fangen sie an, sich Sorgen zu machen. Und mit 10 erzählt er lieber nichts mehr zu Hause davon, dass Cool Man immer noch bei ihm ist, weil ihm sonst garantiert irgendwelche Therapiesitzungen drohen würden.
Gibt es eine Moral in Ihren Geschichten oder ist Moral überhaupt wichtig?
Sie sollte nicht im Vordergrund stehen. Ich glaube, womit man Kinder am allerbesten vom Lesen weghalten kann, ist, wenn diese Moralkeule schon auf den ersten Seiten gut sichtbar über den Seiten schwebt. Natürlich erzähle auch ich, auch in den unterhaltenen Geschichten, in den Geschichten, die einfach Spaß machen sollen, die Lust aufs Lesen wecken sollen, erzähle ich natürlich auch etwas über Freundschaft, Zusammenstehen, niemanden auszugrenzen. Also ich versuche schon, wichtige Werte in den Büchern unterzubringen. Aber ich glaube, es wäre kontraproduktiv, wenn man das sofort merken würde.
Also nicht direkt mit dem großen Zeigefinger.
Absolut. Mhm.
Nehmen wir mal eine etwas ernstere Geschichte, die Sie geschrieben haben, Streuner. Mhm. Das ist eine sehr dystopische Geschichte über das Leben nach einer Katastrophe. Dem Tag, der alles in eine Wüste verwandelt. Mhm. Es gibt nicht genug Nahrung und Wasser. Welche Botschaft, welche Moral wollten Sie damit vermitteln?
Das Schreiben ist mein Beruf. Und ich setze viel darauf, dass ich mich bei meinem Beruf nicht langweile. Und deswegen versuche ich immer, die Genre zu wechseln. Also mal jetzt eine Dystopie wie die Streuner, dann wieder was ganz Lustiges, dann vielleicht wieder ein Buch für die Erstleser, für die ganz kleinen, ein Bilderbuch. Und bei den Streunern war es so, dass ich einfach Lust hatte, meine Dystopie zu schreiben. Und ich wollte ein Hundebuch schreiben. Und es ist eine Kombination aus beidem. Die Geschichte wird abwechselnd von einem Hund und von einem Mädchen erzählt. Wobei es auch ganz wichtig war, dass die beiden natürlich auch eine unterschiedliche Sprache haben. Dass man wirklich auch schon merkt, wer erzählt die Geschichte gerade. Und es geht aber genauso auch hier am Ende wieder um Zusammenhalt, um Freundschaft. Dass man gemeinsam besser durch so eine Welt kommt, als wenn man sich alleine durchschlagen möchte.
Wie wichtig ist Humor, auch in solchen Geschichten? Weil in der Fahrt steckt ja auch eine ganze Menge Humor, trotz der tragischen Geschichte, trotz dieser Fluchtgeschichte.
Ich finde Humor wahnsinnig wichtig, weil es auch die tragischen Geschichten etwas leichter es hilft sie leichter zu verkraften und zu verarbeiten. Ich habe aber auch das Problem, egal welchen Stoff ich anpacke, es wird am Ende irgendwie immer komisch. Das ist so wie Midas, der König, der alles anpackt, zu Gold macht. Ich habe versucht, mal einen Gruselroman zu schreiben. Am Ende lagen alle lachend auf dem Boden. Und auch bei Versuchen, romantische Szenen zu schreiben für die Älteren, das hat auch nie funktioniert.
Es gibt in der Fahrt, also sowohl im Buch als auch im Film, ein Buch von Erich Kästner, das eine wichtige Rolle spielt. Der 35. Mai, auch ein sehr fantastisches Buch, ein sehr fantasievolles Buch, humorvolles Buch. Da läuft ein Pferd Rollschuh oder der Äquator muss geschrubbt werden, damit die Erde nicht auseinanderbricht, weil das Stahlband rostet. Ist das ein Buch Ihrer Kindheit? Ist das ein Vorbildbuch für Sie?
Nee, komischerweise gar nicht. Ich wollte unbedingt, dass Rolf, die Hauptfigur aus dem Pfad, eines seiner Kinderbücher mit durch die Pyrenäen schleppt, weil ihm dieses Buch Halt gibt. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, die ganze Welt verändert sich, aber in meinem Buch sind die Buchstaben immer noch auf der gleichen Seite. Und ich hatte zuerst an den Emil gedacht. Ich wollte auch, dass er gerne was von Kästner dabei hat. Und zuerst war es Emil und Detektiv und dann dachte ich, ach nee, das kennen ja alle und das ist eigentlich zu billig, zu schnell, die Gedanke. Und dann habe ich mich umgeschaut und stieß auf den 35. Mai. Ich kannte das Buch vorher noch gar nicht und das passte so großartig, weil Kästner da auch in den Fantasietopf greift und Sachen erfindet, die einfach großartig sind. Er hat die verrückte Vorstellung, in dem 35. Mai, erschienen in den 20er Jahren, dass Menschen Telefone mit sich rumtragen.
Das ist ein Ding.
Ja, absolut. Ne? Oder Bürgersteige, auf die man sich stellt, die sich dann selber bewegen. Also völlig verrückte Vorstellungen dabei.
Ist auch nie passiert.
Nein. Er war halt ein Fantast, er konnte das nicht mehr.
Was für Bücher haben Sie denn gelesen? Also welche Autoren sind für Sie Vorbild oder haben Sie gar keine?
Ich habe wenig Vorbilder. Ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen. Ich habe meine Zeit zwischen dem 9. und 11. Lebensjahr fast ausschließlich in Büchereien verbracht. Hatte immer große Angst, dass ich eines Tages da reinkomme und ich habe alles gelesen, aber es wird ja zum Glück nachgekauft. Mein allererstes Buch, mein Lieblingsbuch war von Enid Blyton, Hops, Fips und Taps. Vielleicht kennt das noch einer der Hörer und Hörerinnen. Eines der weniger bekannten von ihr. Und bei den Autoren, nee, ich habe keine Vorbilder.
Braucht man ja vielleicht nicht. Aber man braucht auch nicht unbedingt Vorbilder, um großartige Kinder- und Jugendbücher zu schreiben, wie man an ihnen merkt. Der Pfad ist ein wunderbarer Film, der gerade in den Kinos läuft. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rüdiger Bertram, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Welche Reaktionen, Herr Bertram, haben Sie eigentlich bisher auf diesen Film bekommen? Von sowohl Kindern, Jugendlichen als auch Eltern?
Also das ist ja immer eine schwierige Situation. Wenn ein Film rauskommt, man hat ihn nur im Team gesehen, zusammen mit dem Regisseur Tobias Wiemann, der einen großartigen Job gemacht hat, meiner Co-Autorin Jütte Merle-Börnsen, die auch im Drehbuch da mitgeschrieben hat. Man sieht ihn also immer nur in dieser Blase und sieht natürlich auch immer das, was nicht stimmt oder was man noch hätte besser machen können, ist aber eigentlich ganz zufrieden und dann geht man raus und hält den Atem an und wartet, was passiert. Und wir sind gerade total überwältigt, weil wir so schöne Kritiken bekommen haben, sowohl in der Zeitung, in der Presse, als aber auch von denen, die mich jetzt direkt erreichen und von Menschen, die ihn gesehen haben und sagen, wie sehr bewegt sie der Film hat und wie ihn die Figuren gefallen haben. Also im Augenblick sind wir wirklich überwältigt von der Reaktion auf unseren Film.
Es geht um Flucht in der Geschichte, um die Flucht zweier Kinder während des Zweiten Weltkriegs über die Pyrenäen. Flucht ist leider gerade wieder hochaktuelles Thema durch den Krieg in der Ukraine spätestens. Kann Ihr Film auch helfen, über das Geschehen heute ins Gespräch zu kommen?
Da bin ich immer skeptisch, weil mit deutschen Kinderfilmen für das Alter, also über 10, 11, hat man immer das Problem, dass die Kinder natürlich auch ganz andere Stoffe selber sehen wollen. Das kenne ich von meinen Kindern, wenn ich ins Kino gehe und da läuft ein anspruchsvoller, toller deutscher Kinderfilm und nebenan im Kino läuft die neue Marvel-Verfilmung, würde ich als 12-Jähriger auch natürlich strikt und sofort in die Marvel-Verfilmung laufen.
Also in den Comicfilm?
In den Comicfilm, die Comicverfilmung oder in Hollywood-Film. Ist ja auch völlig normal, dass kein Kind sagt, oh, da ist ein Film über Flucht in den 40ern, den will ich jetzt unbedingt sehen, Mama, Papa, wir müssen am Wochenende rein. Halte ich für völlig normal. Und nicht, dass es das nicht gibt, aber eher selten dann auch. Aber ich finde es auch gut, weil ich glaube, dass dieser Film auch gut in der Familie gemeinsam geschaut werden muss, weil man viel darüber reden muss nachher.
Aber Sie haben auch vorhin erzählt, also das Thema ist durchaus in Ihren Lesungen dann auch präsent im Anschluss. Sie lesen ja nicht nur aus Ihren Romanen, sondern Sie diskutieren danach auch sehr viel.
Genau.
Und gibt es da dann in diesen Diskussionen aktuelle Bezüge, dass über die Jetztzeit, über die Flucht in der Jetztzeit gesprochen wird?
Also über Flucht generell auf jeden Fall. Und man hat ja mittlerweile auch in vielen Klassen dann auch Kinder, die eine Fluchterfahrung erlebt haben. Ich bin ja nur Autor, der sich das ausgedacht hat und ich sitze dann vor Kindern, die das selber schon erlebt haben. Das begleitet uns aber jetzt schon seit 10 Jahren oder so, dass man über das Thema reden kann. Die aktuelle Situation in der Ukraine, die findet sich noch nicht wieder in den Gesprächen.
Was sagen denn Kinder und Jugendliche zu dem Thema Flucht? Welche Fragen tauchen da auf?
Naja, man muss ihnen, glaube ich, worum es mir in dem Roman hier auch ging, auch Empathie zu schaffen, einfach zu zeigen, dass es 80 Jahre her ist und in der Weltgeschichte sind 80 Jahre eine Millisekunde, in der Deutsche auf der Flucht waren, in der Deutsche darauf angewiesen waren, dass andere Länder ihnen geholfen haben, dass sie sie aufgenommen haben. Und das finde ich ganz wichtig, dass ihnen einfach klar ist, Flucht hat nie nur was mit anderen zu tun, sondern das hat auch meine Großeltern vielleicht betroffen, in irgendeiner Form, wie auch immer. Das finde ich ganz wichtig. Und darüber kommen wir auch viel ins Gespräch dabei.
Sie veranstalten ja sehr häufig Lesungen, sind auch besonders gut darin. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat Sie gerade zum Lesekünstler des Jahres 2022 ausgezeichnet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Die bedeutet mir ganz, ganz viel, weil es ist tatsächlich etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, was ich mir vor 15 Jahren nicht zugetraut hätte. Ich hätte gedacht, ich sterbe, wenn ich vor Klassen stehe und denen was erzähle und mit denen Spaß habe und sie versuche irgendwie fürs Lesen zu begeistern. Mittlerweile liebe ich das. Und die Anerkennung über diesen Preis, die hat mich mehr gefreut, als wenn ich für ein Buch ausgezeichnet worden wäre.
Aber was reizt Sie an Lesungen?
Der direkte Kontakt. Und das ist schon fast eine Plattitüde. Aber die Kinder sind eben auch gnadenlos. Und wenn es ihnen nicht gefällt, was ich vorlese, dann sind sie weg. Also sie dürfen den Raum nicht verlassen, weil die Lehrer dabei sind, aber sie sind im Kopf weg und das spüre ich, das spürt man. Das ist ein magischer Moment, wenn man vorliest und es lässt sich nicht erklären, aber man spürt es, ob man sie hat oder nicht hat, ob sie einem folgen oder einem nicht folgen. Und wenn man das schafft, dann ist es einfach großartig.
Und dann merkt man auch, dass die Geschichte die Kinder packt.
Genau.
Sie machen das aber nicht nur als Lesung. Also es ist ja ein multimediales Spektakel, was Sie da zum Teil auffahren.
Nee, ich mache das schon relativ konservativ. Also ich und das Buch. Und dann habe ich immer Bilder dabei von den Illustratoren oder Illustratorin meiner Bücher. Die zeige ich auf einer Flipchart. Also ich arbeite absichtlich eigentlich nicht mit Beamer und so, weil es wirklich um das Buch geht. Es geht um gedrucktes Wort und mache es relativ puristisch. Aber mit, komisch.
Ja. Und mit Bildern.
Und mit Bildern, genau.
Und bei dem Pfad auch mit Fotos von ja, dem real existierenden Pfad.
Genau, das sind dann auch Lesungen. Das ist manchmal schwierig, wenn man an einem Vormittag 2 Lesungen vielleicht an der Schule macht, wo es um Leseförderung geht, um Begeisterung, wo man wirklich die Sau rauslässt und Spaß hat mit den Kindern. Und dann im Kopf den Schalter umlegen muss, weil man dann eine Lesung aus dem Pfad oder aus einem anderen Buch von mir, Knastkinder, wo es um Kinder auf den Philippinen geht, die dazu entsetzlichen Bedingungen im Gefängnis sitzen. Wenn man dann plötzlich so eine Lesung für die Älteren macht und dann geht es da nicht mehr um Spaß, sondern um Themen und um Bücher. Das fällt da manchmal schwer, also von diesem Entertainer-Modus auf den Erklärer-Modus umzuschalten.
Und das machen Sie tatsächlich an einem Tag, direkt hintereinander?
Ja, und das funktioniert dann auch. Also man hat das dann ganz schnell. Und auch da, was wir vorhin schon sprachen, auch selbst die ernsten Themen, man muss sie ja ein bisschen leicht verpacken. Und dann ist ja nicht verboten, dass man zwischendurch auch nochmal einen Witz macht.
Was Sie auf jeden Fall durch die Lesungen gelernt haben, ist, sich dahin zu stellen und es zu tun. Offenbar, wenn Sie gesagt haben, dass Sie am Anfang das mit großer Furcht erfüllt hat. Was lernen Sie noch von Ihrem Publikum?
Dass es manchmal Blicke auf meine eigenen Bücher gibt, die ich nicht erwartet hatte. Es gibt ein schönes Beispiel, was ich immer gerne erzähle. Ich war an der Hauptschule, habe aus dem Pfad gelesen und es geht um die Frage der Schuld. Also ein großes zentrales Thema ist, hat Rolf Schuld auf sich geladen und ist wegen ihm sein Vater verhaftet worden. Und dann kommen eben die üblichen, der Hund hat Schuld, der Junge hat Schuld, der Vater hat Schuld, am Ende die Nazis haben Schuld. Und eines Tages meldete sich ein Junge in der ersten Reihe, Hauptschule, und er sagte zu mir, Sie, Herr Bertram, haben Schuld. Denn Sie haben sich das ausgedacht. Und das ist ein so großer Satz und der so viel Verständnis, so eine tolle Metaebene. Und das sind die Momente, wo man denkt, wow, jetzt weiß ich, warum ich hier vorne bin, um solche Momente zu erleben.
Der Kinder- und Jugendbuchautor Rüdiger Bertram ist heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Die Verfilmung Ihres Romans, Herr Bertram, der Pfad läuft gerade in den Kinos. Welche Ihrer Geschichten würden Sie eigentlich noch gerne auf der großen Leinwand sehen?
Ja, alle natürlich.
Alle über 70 Bücher.
Also wenn 70 Filme, das wäre schon ein schönes Alterswerk. Nein, auch beim Schreiben weiß ich ja schon, welche Geschichten sich eignen. Und es gibt Geschichten, die erzähle ich dann auch schon so quasi szenisch, dass man sich schon genau vorstellen kann, wie das auf der Leinwand oder in der Verfilmung aussehen würde. Andere Geschichten, wo ich genau weiß, das ist so wirklich nur Kopfkino, das wird man nie umsetzen können. Aber in der Tat arbeiten wir gerade an neuen Stoffen. Ich habe gerade einen Stoff, auf den ich sehr, sehr freue, der jetzt auch schon in der Entwicklung parallel als Drehbuch und als Roman gedacht ist.
Wollen Sie uns ein bisschen was verraten, in welche Richtung es gehen wird?
Nee, darf ich leider kein einziges Wort zusagen.
Haben Sie ganz strenge Verträge unterschrieben.
Ja.
Drehbuchautor. Waren Sie ja von Beruf, bevor Sie Kinderbuchautor geworden sind. Jetzt haben Sie auch das Drehbuch zum Film geschrieben. Also juckt Ihnen das doch auch in den Fingern? Ja, nicht unbedingt zum Film zurückzukehren, aber da noch ein Bein reinzustellen.
Ich habe tatsächlich jetzt mit der Arbeit am Pfad wieder Spaß dran bekommen. Es kommt aber meinem Schreiben auch als Romanautor näher. Ich bin niemand, der viel Beschreibung verwendet. Das wird mir manchmal kommen, Leser, ich hätte mir aber gewünscht, dass die Szene zum Beispiel bei den Streunern, dass ich noch mehr erfahre, wie sieht das aus, in welchen Rottönen leuchtet das Abendrot. Es gibt ja Autoren, Autorinnen, die das großartig machen mit langen Naturbeschreibungen. Die interessieren mich aber gar nicht als Autor. Mich interessiert die Geschichte und die Figuren. Und ob das Haus rot, grün oder blau ist, ist mir relativ egal. Das kommt aber dem Drehbuchschreiben wieder sehr entgegen, weil ich da ja auch nur die Beschreibung, wie es aussieht, auch nur ganz kurz halte und am Ende ist der Regisseur und seine Ausstatter diejenigen, die das dann mit Bildern füllen.
Aber wenn das nicht in den Büchern steht, ist es natürlich auch super für die Fantasie der Lesenden, weil das ja das Kopfkino angeht.
Genau, aber da gibt es ja völlig zu Recht unterschiedliche Leser und Leserinnen, die einen möchten es bis ins Letzte auserzählt haben und die anderen freuen sich, wenn sie es selber füllen können.
Was für Heldinnen und Helden kommen eigentlich bei Ihrer Leserschaft am besten an?
Ich glaube, und das ist auch ein roter Faden, der sich durch meine Arbeit zieht, ich habe immer einen großen Hang zu den Underdogs, also zu Kindern, die am Anfang eben nicht im Mittelpunkt stehen, nicht die beliebtesten Kinder in der Schule sind, die etwas abseits stehen und die dann diese klassische Heldenreise durchlaufen, eine Menge Abenteuer bestehen und aus dieser Geschichte einfach gestärkt und mit einem viel größeren Selbstbewusstsein als vorher heraustreten.
Und mir ist aufgefallen, Sie schreiben viel auch von starken Mädchen.
Ja, das habe ich aber auch in den letzten Jahren erst gemacht, weil ich mich lange nicht getraut habe daran. Ich glaube, als Kinderbuchautor ist es ganz wichtig, dass man sich nicht erinnert, was passierte genau am so und so vielen, als du selber 11 Jahre alt warst. Aber es ist wichtig, dass man sich daran erinnern kann, wie diese Zeit zwischen 8 und 13 war und dass sie ja auch nicht immer toll war, sondern dass es so eine Menge blöde, richtig blöde, saublöde Tage gab mit viel Peinlichkeiten und Fettnäpfchen und allem. Es ist ja nicht nur die große Bullerbü-Welt, wo alles super ist, sondern und daran muss man sich erinnern, glaube ich, wenn man gute Kinderbücher schreiben möchte. Und ich kenne nur die Zeit zwischen 8 und 13 als Junge. Und hatte mir dann lange gezögert, aus der Perspektive eines Mädchens zu schreiben. Hab das vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht. Und die Rückmeldungen waren so, dass ich das weitermachen darf.
Ich glaube, das Leben von Mädchen zwischen 8 und 13 ist nicht so wahnsinnig anders.
Wahrscheinlich sogar, genau.
Nun haben wir das schon gehört, Sie gehen sehr, sehr, sehr gerne auf Lesereise, auf Lesetour. Wie war das jetzt eigentlich in der Corona-Pause für Sie?
Wie alle Kollegen habe ich dann auch auf digital umgestellt. Also alle Kinderbuchautoren, Autorinnen haben sich dann immer ein tolles Ringlicht gekauft, in die Mikrofone investiert. Das ging auch ganz gut. Das ging sogar erstaunlich gut. Dann hatte man die Klasse über Zoom und wurde entweder über den Beamer an die Wand geworfen, kam man so als göttliche Erscheinung in die Klassenzimmer. Oder als alle zu Hause waren, hatte man dann 24 kleine Kacheln mit Kindern, die zu Hause an ihrem Schreibtisch sitzen. Es ging.
Das klingt aber so, es war das Minimum, was angenehm, ja?
Was fehlte, war einfach der Austausch. Ja. Man konnte mit ihnen reden, aber dann war immer Frage, Antwort, Frage, Antwort. Man kam nicht in den Dialog rein, das fehlte. Man konnte nicht interagieren und keine Zwischenrufe aufnehmen. Also wenn man den Lesungsteil hat, in die Kamera gelesen hatte, was auch ganz schwierig war, weil natürlich alle Mikrofone auf der gegenüberliegenden Seite stumm geschaltet waren. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass ich Resonanz bekomme, wenn ich vorlese. Wenn die Lacher kommen, wenn das Oh und Ah und Nein. Das ist fürs Lesen. Also da befruchtet man sich gegenseitig, die Zuhörer und der Vorleser. Und ich habe sonst Leere getextet und hatte keine Resonanz dazu. Und danach kommt der Frageteil, wo man eben über das Büchermachen spricht oder andere Themen. Und da saß dann immer so, dass die Kinder halt vorne in der Klasse an das Pult kamen, ihre Frage in das Mikrofon gesprochen haben. Ich habe geantwortet, das nächste Kind, nächste Frage. Und das war ein bisschen schade, dass die Interaktion nicht so toll läuft, als wenn man direkt vor Ort ist.
Also etwas undynamisch. Genau. Für Sie war diese Zeit schwierig, aber umso mehr war sie schwierig für Kinder. Es gibt alarmierende Zahlen von psychischen Erkrankungen, Adipositas, Suchtverhalten. Was brauchen junge Menschen jetzt, um da wieder rauszukommen?
Oh, da fragen Sie jetzt einen Kinderbuchautor.
Geschichten vielleicht.
Geschichten. Ja, das ist aber auch so eine, natürlich kann ich jetzt sagen, sie brauchen tolle Geschichten, aber ich bin niemand, der an die Allmacht von Geschichten glaubt. Die machen das Leben besser und schöner und sind unverzichtbar, aber ich glaube nicht, dass wir als Autoren mit Geschichten die Welt retten können.
Aber? Es klang, als käme da jetzt noch ein Aber.
Nee, da kommt kein Aber. Es ist unglaublich wichtig, dass man Geschichten erzählt und die helfen, das Leben zu verstehen und mit dem Leben anders umzugehen. Aber ich glaube nicht, dass wir als Autoren und Autoren die Rolle von Psychologen und Psychologinnen einnehmen können. Da sind ganz andere Sachen gefragt und da kann man nicht auch einfach sagen, ja, mit dem Buch, dann geht es dir schon besser oder so. Das so wirkmächtig sind Bücher leider nicht, befürchte ich.
Welches Buch wird als nächstes von Ihnen rauskommen?
Das nächste Buch wird im Herbst erscheinen und es ist eine kleine Geschichte mit einer ganz tollen Illustratorin, Karl Schmitz, und es heißt Der Werwolf-Welpe. Und der Werwolf-Welpe ist ein Junge, der sich in einen kleinen Werwolf verwandelt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Und ich glaube, es kennt jeder, der jung hat, bei Mädchen im Alter wahrscheinlich auch, die eine große Abneigung gegen Wasser haben, gegen gewaschen werden, duschen etc. Und dann, wenn er halt dieser Werwolf-Welpe wird, dann stürzt er sich auf alles und macht alles kaputt. Und wenn er wieder trocken ist und kein Werwolf mehr ist, tut es ihm schrecklich leid. Und mit seinem Freund versuchen sie dagegen anzugehen, indem sie ihn zum Beispiel, ich glaube, das habe ich verraten, einen kleinen Taucheranzug besorgen, damit er nie mit Wasser in Berührung kommt.
Für welches Alter ist das?
Das ist für die Kleineren. Das ist 6 bis 7 und erscheint beim Tulipan Verlag, die eine ganz tolle Reihe haben. Und da wird es erscheinen.
Da können wir uns also schon drauf freuen, auf den Werwolf-Welpen. Der Kinder- und Jugendbuchautor Rüdiger Bertram war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.